Egal ob Verbraucherzentrale, Fachmagazin oder Boulevardmedium, in einem sind sich alle einig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den Top 3 Versicherungen, die jeder Berufstätige haben sollte. Dennoch ist der Marktanteil mit lediglich rund 30% sehr überschaubar. Woran das liegt, wie sich die Versicherungsbranche das Leben bei der BU selbst schwer macht und warum es für Makler manchmal besser ist, die BU gerade nicht zu wählen, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Kontinentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Ich bin Christina Benz und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Thomas Pollmer. Thomas, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Thomas ist Leiter des Produktmanagements der Kontinentale Lebensversicherung. Thomas, du bist im sächsischen Dohna in der Nähe von Dresden geboren und hast anschließend in Dresden studiert. In puncto Essen fallen mir da sofort der Dresdner Christstollen und die Dresdner Dominosteine ein. Ist das für dich was in der Winterzeit, also ein Must-Have, oder stehst du gar nicht so auf Süßes?
Ach ja, man, Süßes ist meine Schwäche, ja. Und ich glaube, als Dresdner oder überhaupt da aus der Gegend, ohne Süß, da kommst du gar nicht durch die Tür. Da gibt es viel zu viele Leckereien, und Christstollen für mich zu Weihnachten ist eine Tradition, die wird auch intensiv ausgelebt, sag ich mal, okay. Vorsichtig.
Du warst ja mal Leistungssportler. Was hast du damals gemacht und wie bist du da hingekommen?
Ach, Leistungssportler klingt vielleicht fast schon übertrieben, aber sagen wir es, sehr ambitionierter. Und dazu gekommen bin ich durch eine Verletzung. Okay. Ich hatte mir die Kreuzbänder gerissen und musste sehr lange Reha machen, insgesamt 8 Monate. Und das war halt irgendwie langweilig, aber es gab ein Fitnessstudio. Und darüber, da habe ich halt so viel Sport gemacht, dass ich dann im Radsport gelandet bin und ambitioniert tatsächlich, ich nenne mich mal einen ambitionierten Freizeitsportler, okay, verschiedene Rennen gefahren bin und bis hin zur Transalp Challenge, wo du halt in einer Woche und 21.000 Höhenmeter, irgendwie zig hundert Kilometer, einmal über die Alpen donnerst.
Okay, und was ist vom Leistungssport heute noch geblieben?
Ich versuche es im Alltag einzustreuen, dass ich wenigstens 1-2 Mal die Woche noch richtig ordentliche Sporteinheiten reinkriege, das ist noch geblieben, ja.
Du bist ja auch ein Skifahrer bzw. Skilangläufer, glaube ich eher. Ja. Wenn du dann auf der Hütte bist, was gibt's dann da für dich zu essen?
Ach, wenn ich mir die Zeit nehme, ja, wenn du oben auf einer Hütte irgendwie beim Skilanglauf ankommst, da bist du eigentlich so durchgeschwitzt, dass du irgendwie dir immer noch 2-mal überlegst, ob du überhaupt reingehst oder nicht. Meistens wird's dann doch tatsächlich so ein ekliger Riegel unterwegs, genau, den du noch mit irgendwas runterspülen musst, damit's überhaupt geht, ja. Aber ansonsten muss Pasta sein.
Okay. Und zu deiner Vita gehört ja auch eine berufliche Station in den USA, wo du als Analyst tätig warst. Welche Rolle hat die Ernährung denn dort gespielt? Gab es da eher Steak oder irgendwie ein besonderes Burger-Erlebnis?
Ich habe in New Orleans gelebt, in Louisiana. Also gab es jetzt, ja, Steak- und Burger-Erlebnisse gibt es da auch, aber da gibt es vor allen Dingen Crawfish-Erlebnis. Genau, weil da ist natürlich Seafood da, ja, unten ganz ausgeprägt, Jambalaya, so ein Dirty Rice, Crawfish, das sind so die Signature-Gerichte, die es da unten in New Orleans gibt.
Okay. Und deine kulinarische Reise endet aktuell in München, wo du jetzt seit einigen Jahren lebst. Bist du denn eher für das Münchner Helle oder doch eher für das Dresdner Helle?
Unbedingt das Münchner Hell.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, steigen wir mal langsam in den fachlichen Part ein. Du feierst ja auch in diesem Jahr dein 10-jähriges Conti-Jubiläum und begleitest, stimmt, auch so lange schon die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung bei der Kontinentale und auch in der Produktentwicklung. Wie sieht denn derzeit die Positionierung der BU ganz allgemein im Markt aus? Gibt es einen latenten Bedarf am Produkt?
Ich glaube, was die Berufsunfähigkeitsversicherung auszeichnet, ist, dass es eben tatsächlich immer einen latenten Bedarf gibt. Ich glaube, dass viele, die eine haben, unterversichert sind, mhm, und viele, die eine bräuchten, noch keine haben. Also insofern, der Bedarf ist riesengroß nach wie vor. Auch nach vielen, vielen Jahren, die wir als Branche da schon in dem Segment arbeiten, hat sich da nichts dran geändert. Was natürlich aber auch tolle Potenziale
bietet, die Vermittler bietet.
Für die Vermittler, ja, genau.
Auf jeden Fall. Wo siehst du denn unsere Tarife in einem Produktlebenszyklus? Sind wir immer noch up to date?
Ich glaube, unsere Produkte sind nach wie vor sehr, sehr aktuell. Das beweisen ja auch die Bewertungen von unabhängigen Stellen wie Ratingagenturen oder Stiftung Warentest, wo wir regelmäßig sehr, sehr gut abschneiden können. Also ich glaube, unsere Produkte sind wirklich, was das anbetrifft, echt noch gut positioniert im Markt. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch einen hohen Eigenanspruch. Mhm. Deswegen sagen wir für uns, es wird Zeit, auch mal wieder ein paar neue Impulse zu setzen und arbeiten da auch aktuell ganz intensiv daran, unseren Produkten ein kleines Upgrade oder Facelift zu geben. Das machen wir regelmäßig.
Okay, da sind wir sehr gespannt. Du hast gerade schon mal das Thema Ratings angesprochen. Mhm. Ein, ich sag mal, nicht mehr top geratetes Produkt ist ja mittlerweile de facto unverkäuflich. Richten sich denn die Versicherer tatsächlich nach den Ratingagenturen und packen immer mehr, ich sag mal, Leistungsinhalte in die Tarife rein, obwohl die für den Kunden vielleicht gar nicht relevant sind? Hauptsache, man steht oben an der Spitze?
Ja, das ist tatsächlich ein Rat Race, was es da...
Ein Wettrüsten quasi.
Ein Wettrüsten, ja. Genau, was es da so ein bisschen gibt. Es ist halt schwierig. Die Vermittler orientieren sich natürlich, was Preis und Leistungs anbetrifft, an Vergleichsportalen, die häufig eben auch von Ratingagenturen angeboten werden. Die Endkunden schauen auch im Internet nach, was ist für sie ein Produkt von gutem Preis-Leistungsverhältnis. Insofern, wenn man als Produktanbieter nicht, sag mal, auf der ersten Seite auftaucht, dann wird es halt schwer. Ja. Genau, dann ist es vorbei, dann wird es halt auch schwer, weil die Mühe, auf die zweite Seite zu scrollen, machen sich die meisten tatsächlich schon nicht mehr. Insofern ist das tatsächlich ein gewisses Wettrüsten, dem man ausgesetzt ist in diesem Markt, ja.
Und es ist ja auch, ich sag mal, ein Wettrüsten um immer weiter sinkende Preise bei dennoch steigender Qualität, weil es natürlich immer mehr Leistungsbausteine auch gibt. Wie lange geht das noch gut?
Tatsächlich ist es so, dass wir haben in den letzten Jahren beobachten können, dass die Preise sich signifikant verbessert haben aus Verbrauchersicht, während die Leistungen stark auch angestiegen sind, der Leistungsumfang der Produkte. Man sieht schon so ein bisschen, dass das Thema satt ist. Mhm. Viele Produkteigenschaften, die heute in Produkten auftauchen, kann man gelinde ausgedrückt als fragwürdig bezeichnen, ob da noch wirklich der Mehrwert gegeben ist für den Kunden, für den Vermittler, ob damit jetzt wirklich das Produkt besser gemacht wird oder ob es irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen ist. Mhm. Insofern kommt das Ganze in gewisser Weise an seine Grenzen, ja.
Und welche Chancen haben, ich sag mal, auf diesem Markt so Out-of-the-Box-Produkte?
Das ist eigentlich das Spannende. Wir haben das ausprobiert, wir haben uns bemüht, Produkte zu bauen, die wirklich dem spezifischen Bedarf der Kunden möglichst gut abbilden können. Und wir tun uns schwer mit diesen Produkten im Markt, muss man ganz ehrlich zugeben.
Weil du dann nur eine kleine Zielgruppe auch hast, die, ich sag mal, genau passgenau dann für dieses Produkt ist?
Gar nicht mal so, sondern es ist eher das Problem, dass tatsächlich durch die Produkte sind dann nicht mehr so pauschal vergleichbar mit den Wettbewerbsprodukten. Ja. Und da scheuen viele Vermittler auch, in den Infight zu gehen, in die Beratung zu gehen und wirklich mit dem Kunden detailliert den Bedarf auszuarbeiten und zu gucken, wie passt es am besten. Es wird halt doch relativ schnell auf pauschal 1.500 Euro BU-Rente und fertig zurückgegriffen. Ja. Und deswegen sind solche Produkte, die so ein bisschen out of the box sind, durchaus schwieriger am Markt zu platzieren. Ja.
Okay. Eine unserer letzten kontinentale BU-Studien hat gezeigt, also da haben wir unter anderem nach der Bedarfssensibilität der Kunden gefragt oder auch nach ihrer Investitionsbereitschaft und auch das Kaufverhalten mal so ein bisschen hinterfragt. Und dabei haben wir insbesondere bei den Jungen, die ja für eine BU eigentlich besonders interessant sind, noch mal genauer hingeguckt. Weißt du noch, was die bemerkenswertesten Ergebnisse waren?
Was ich am bemerkenswertesten fand, war, dass auch die aktuell junge Generation sehr, sehr traditionelle Werte bevorzugt. Also was denen am wichtigsten war, war die Anpassbarkeit der Produkte an so ganz normale Events wie Familie gründen, Kinder bekommen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Also sehr traditionelle Wertmuster. Wir sind eigentlich schon auch reingegangen dann mit der Erwartungshaltung, wir kriegen dann jetzt zu hören, dass irgendwie die BU irgendwelche hippen Eigenschaften haben muss, um die 2 Jahre Weltreise und das Backpacking nach Australien und was weiß ich zu unterstützen. Nein, es waren tatsächlich sehr, sehr traditionelle Werte und die Erwartung der Kunden war eben, dass die Produkte mit diesen traditionellen Werten wachsen oder sich eben darauf einstellen können.
Also Flexibilität im Rahmen des Produktlebenszyklus, wenn man
genau.
So will.
Genau, okay. Das war ganz, ganz wichtig. Aber eben, und da wurden eben ganz stark genannt, eben so Themen wie berufliche Weiterentwicklung oder eben Familie.
Okay. Sind denn die Unterschiede einer EU, also einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung, zu einer BU tatsächlich ein Malus? Oder wo liegt der Vorteil einer BU bzw. einer EU? Wann ist was eine gute Lösung?
Das ist spannend. Wir sind als Conti ein Verfechter dieser beiden Produkttypen, wenn es um Arbeitskraftabsicherung geht. Denn man kann eben die Fähigkeit einerseits verlieren, beim Berufsunfähigkeitsversicherung seinen zuletzt ausgeübten Beruf eben darauf weiter ausüben zu können oder eben tatsächlich sogar die vollständige Erwerbsunfähigkeit zu verlieren. Es gibt viele Berufe, wo das eine das andere einfach einschließt bedingt. Ja, also es kommt eben dann, je spezialisierter man zum Beispiel ist in seinem Berufsleben, dann ist Berufs- und Erwerbsunfähigkeit dann häufig schon das Gleiche. Mhm. Und deswegen, was wir sehen, ist tatsächlich, dass viele Vermittler auch sich nicht zutrauen, über die Erwerbsunfähigkeit mit dem Kunden zu sprechen, sondern eben tatsächlich immer pauschal die BU verkaufen. Dann wird auch das beste BU-Produkt verkauft und dann lieber eine kleine Rente. Das halten wir für eine nicht so ganz tolle Entwicklung, weil man sehen muss, jemand, der eine kleine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, ist zwar ein guter Einstieg, aber er muss dann eben auch das Produkt an die Bedürfnisse laufend anpassen. Und das wird häufig vernachlässigt.
Ich sag mal, gerade wenn man sich die Erkrankungen anguckt, warum jemand BU wird, sind es ja auch häufig psychische Erkrankungen.
Ja.
Da ist ja meistens, dann auch relativ nah die Erwerbsunfähigkeit, ne? Also gerade bei solchen Erkrankungen.
Tatsächlich ist das so. Wir sehen auch, dass die Erwerbsunfähigkeit schon auch deshalb eigentlich eine bessere Chance verdient im Markt, weil sie halt für ein unter Umständen preiswerteren Beitrag, eine preiswertere Prämie, einen viel höheren Versicherungsschutz summarisch bieten könnte als eine gleichwertig teure Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das würde vielen Kunden tatsächlich mehr helfen, ne? Weil wenn du so eine kleine BU hast, kann es auch sein, dass du einfach mit dieser BU-Rente, die der Kunde bekommt, einfach nur die Sozialversicherungsleistungen substituierst, weil das wird verrechnet. Ja? Also dann, wenn du BU machst, dann mach eine gescheite. Oder wenn das eben vielleicht finanziell nicht drin ist, dann bietet sich tatsächlich der Blick über den Tellerrand Richtung Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung häufig an.
Ja, man sieht es ja gerade auch bei jungen Leuten, ne, dass die einfach, so wie du eben auch gesagt hast, wahrscheinlich völlig unterversichert sind, weil so eine BU auch, ich sag mal, gerade zu Beginn relativ teuer erscheint.
Ja.
Ne? Und dann würdest du aber sagen, macht es Sinn, eher umzuschwenken und nicht, ich sag mal, in die Unterversicherung zu laufen, weil im Zweifel es sich einfach dann am Ende für den Kunden nicht lohnt.
Sag mal so, Autovergleiche sind ja ein bisschen klischeehaft in der Versicherungswirtschaft, aber egal. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist natürlich wirklich das Luxusprodukt, schlechthin das Premiumprodukt. Aber nicht jeder fährt auch ein Premium-Auto und nicht jeder von uns hat Bedarf an einem Premium-Auto. Ja?
Ja.
Man kauft sich auch kein Porsche, wo nur ein Lenkrad und ein Schalthebel drin ist und sonst gar nichts. Ja?
Ja.
Und das ist aber manchmal so ein bisschen das, was bei der BU passiert. Ja?
Mhm.
Da werden die Leute in eben Porsche mit einem Sitz, einem Lenkrad und einem Schaltknüppel gesteckt. Elektrische Fensterheber, Navi und so weiter, das fällt alles aus, weil ist nicht drin. Dann ist vielleicht tatsächlich der gut ausgestattete Mini oder Golf oder was weiß ich eigentlich die bessere Wahl, weil das würde den Kunden viel komfortabler von A nach B bringen. Und vergleichbar ist es auch mit BU, EU.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Vergleich, den man sich auf jeden Fall gut merken kann.
Ja, genau.
Wir sehen ja immer häufiger das Thema Grundfähigkeitsversicherung, Dread Disease-Produkte oder auch so Multi-Risk-Policen.
Mhm.
Wie siehst du das? Sind das interessante Alternativen für die Arbeitskraftabsicherung oder ist das ein Produktsegment, in dem man sich eher nicht engagieren sollte?
Das Produktsegment hat sicherlich seine Daseinsberechtigung. Die spannende Frage ist, sind das Produkte, die man im Hinblick auf Arbeitskraftabsicherung anbieten und verkaufen sollte. Denn sie versichern halt nicht per se die Fähigkeit, das Einkommen zu erzielen zu können oder generieren zu können mit seiner Arbeitskraft. Denn eine Grundfähigkeitsversicherung definiert halt bestimmte Leistungsauslöser, ne? Heben, tragen und so weiter, in einer ganz bestimmten Form, und irgendjemand muss halt die Transferleistung erbringen, wenn man eine Grundfähigkeitsversicherung als Ersatz für eine BU zum Beispiel nehmen will. Wer definiert denn dann, welche Eigenschaften zu welcher Ausprägungsart nicht mehr vorhanden sein müssen, damit der Kunde eben seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Wenn du jetzt an das Knien oder so denkst, ne, wahrscheinlich, wenn du Probleme hast, längere Zeit zu knien, dann kannst du wahrscheinlich deinen Beruf als Fliesenleger irgendwie nicht mehr gut ausüben. Ja. Aber wenn eben in deinen Versicherungsbedingungen dann drinsteht, dass es halt Leistungen erst gibt, wenn du, keine Ahnung, 3 Stunden nicht mehr knien kannst am Tag oder so, dann heißt es noch lange nicht, dass du eine Leistung beziehst. Deswegen, wir finden, diese Produkte haben absolut ihre Daseinsberechtigung, nur uns werden sie häufig zu eng an das im Segment der Arbeitskraftabsicherung positioniert. Und da sehen wir sie eigentlich nicht so.
Okay. Thomas, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, warum Makler die BU viel häufiger verkaufen sollten und warum es sich auch manchmal lohnt, die Finger davon zu lassen?
Sie sollten sie häufiger verkaufen, weil das Risiko, mit der eigenen Arbeitsleistung sein Leben finanziell bestreiten zu können, immer noch ein total unterschätztes Risiko ist. Und es ist absolut wert, damit ins Gespräch zu gehen mit seinen Kunden und den Bedarf zu erläutern und dann eben auch hoffentlich erfolgreich ein Produkt platzieren zu können. Die Finger lassen würde ich pauschal jetzt nicht sagen. Ich würde nur sagen wollen, wenn eine BU in nicht ausreichender Höhe verkauft wird, weil es finanziell vielleicht nicht geht, dann sollte entweder Plan A sein, diese Leistung an den Bedarf sukzessive auch anzupassen, das heißt also den Kunden über die Zeit auch zu begleiten, oder eben tatsächlich über die finanziell vielleicht attraktivere Erwerbsunfähigkeitsversicherung mal nachzudenken und sich halt einfach bewusst mit dem Kunden das Risiko und die Finanzierbarkeit des Versicherungsschutzes irgendwo abzuwägen. Ja.
Okay. Sehr gut. Dann kommen wir auch schon zu unserem Absacker-Thema. In unserem Absacker beschäftigen wir uns heute mit dem Fleischerhandwerk.
Ach Gott.
Kannst du dir vorstellen, warum?
Schwer. Ich bin sehr gespannt.
In deinem Geburtsort gibt es nämlich einen Fleischerbrunnen.
Aha.
Und der erinnert daran, dass der damalige Kurfürst, also 1462, den Fleischern der Stadt das Recht erteilt hat, ihre Waren nach Dresden zu liefern. Und das war Beginn der Hochzeit des Fleischerhandwerks und deine Geburtsstadt war dadurch immer sehr weit vorne im Fleischerhandwerk und sehr davon geprägt. Also vielleicht, wenn du dich zurückerinnerst,
das muss an mir vorübergegangen sein.
Wird es da viele Metzgereien und Fleischerfachgeschäfte gegeben
haben. Das stimmt, ja, tatsächlich.
Wobei man sagen muss, dass natürlich der Trend zeigt, dass diese, ich sag mal, Metzgereien und Fleischereien heute deutlich zurückgehen. Und es ist im Vergleich zu 2002 hat sich die Anzahl fast halbiert. Also da gibt es heute deutlich weniger. Und das liegt natürlich an den, ich sag mal, bekannten Gründen, dass es immer mehr Inhaber gibt, die ausscheiden, keine Nachfolger haben, dass es weniger Fachkräfte in diesem Bereich auch gibt. Auch weil der Fleischkonsum sich heute tatsächlich sehr geändert hat. Es gibt viel mehr vegetarisch und vegan und die Menschen achten viel mehr drauf, wie viel Fleisch sie tatsächlich konsumieren. Dadurch hat sich natürlich auch das Einkaufsverhalten geändert. Und was man auch sagen muss, steigende Kosten für Energie und Rohstoffe prägen auch dieses Handwerk, sodass es auch nicht günstiger wird. Und wie bei allen kommt natürlich dann irgendwann noch der ganze Bürokratiewahnsinn dazu, dass es Kennzeichnungspflichten in den Betrieben gibt und ähnliches, sodass auch dieses Handwerk leider immer unattraktiver wird, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiges Handwerk für die Gesellschaft ist.
Stimmt.
Also Thomas, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns so ein bisschen was über die Berufsunfähigkeit und auch die Erwerbsunfähigkeit erzählt hast. Und wir freuen uns auf die Produktinnovationen, die da kommen.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles Weitere zum Thema BU findet ihr in unseren Shownotes.